Ich hätte sie töten können, dachte Roland starr und fasziniert. Ich hätte sie beide mit einem Messer töten. Ihre Kehle wie die von Schweinen durchschneiden können. Er sah auf seine Hände, die nun von Soße und Beeren und vom Schmutz der Lektionen des Tages verschmiert waren.
Roland!
Er betrachtete Cuthbert. Sie sahen einander im wohlriechenden Halbdunkel einen langen Augenblick an, und ein Geschmack warmer Verzweiflung stieg in Rolands Hals empor. Seine Empfindungen hätten eine Art Tod sein können, etwas so Brutales und Endgültiges wie der Tod der Taube am weißen Himmel über dem Spielfeld.
»Hex«,
dachte er bestürzt.
»Hex«,
der mir damals einen Umschlag ums Bein gemacht hat.
»Hex«.
Dann schlug sein Verstand zu und sperrte den Gedanken aus. In Cuthberts humorvollem, intelligentem Gesicht sah er nichts, absolut nichts. In Cuthberts nüchternen Augen stand Hex Untergang zu lesen. In Cuthberts Augen war es schon vorbei. Er hatte ihnen zu essen gegeben und sie waren zur Treppe gegangen, um zu essen, und dann hatte Hex den Wachsoldaten namens Robson zu ihrem kleinen, verräterischen Tête-à-Tête in die falsche Ecke der Küche gebracht. Das war alles. In Cuthberts Augen sah Roland, dass Hex für seinen Verrat sterben würde, wie eine Natter in der Grube stirbt. Das und nichts anderes. Überhaupt nichts. Es waren die Augen eines Revolvermannes. Rolands Vater war gerade aus dem Hochland zurückgekehrt und wirkte inmitten der Vorhänge und Chiffonverzierungen der Hauptempfangshalle, zu der der Junge erst vor kurzem als Zeichen seiner Ausbildung Zutritt erlangt hatte, fehl am Platz. Sein Vater trug schwarze Jeans und ein blaues Arbeitshemd. Seinen staubigen und schmutzigen und an einer Stelle bis zum Futter aufgerissenen Mantel hatte er achtlos über die Schulter geworfen, ohne sich darum zu kümmern, in welch schroffem Gegensatz er zur Eleganz des Raumes stand. Er war zum Verzweifeln mager, und der dichte Schnurrbart unter der Nase schien seinen Kopf nach vorne zu ziehen, während er auf seinen Sohn hinabsah. Die Pistolen im kreuzförmig über die Hüfte geschnallten Gurt hingen genau in Reichweite seiner Hände, die abgenutzten Sandelholzgriffe sahen im trüben Licht des Zimmers stumpf und schläfrig aus. »Der Chefkoch«, sagte sein Vater leise, »das muss man sich vorstellen. Die Gleise, die im Hochlandbahnhof gesprengt wurden, das tote Vieh in Hendrickson und vielleicht sogar...« »Das muss man sich vorstellen, das muss man sich vorstellen.« Er sah seinen Sohn genauer an. »Es zerfrisst dich.« »Wie der Falke«, sagte Roland. »Der zerfrisst einen.« Er lachte, aber nicht, weil die Situation komisch war, sondern weil der Vergleich so zutreffend war. Sein Vater lächelte. »Ja«, sagte Roland, »ich glaube, es zerfrisst mich.« »Cuthbert war bei dir«, sagte sein Vater. »Er wird es seinem Vater mittlerweile auch erzählt haben.« »Ja.« »Er hat euch zu essen gegeben, Vancourt?« »Ja.« »Und Cuthbert?« »Was meinst du? Ob es ihn auch zerfrisst?« »Weiß ich nicht.« Ein solcher Vergleich interessierte ihn nicht. Ihm lag nichts daran, ob seine Empfindungen sich mit denen von anderen deckten. »Es zerfrisst dich, weil du der Meinung bist, dass du getötet hast?« Roland zuckte verstockt mit den Schultern. Und plötzlich fühlte er sich mit dieser Sondierung seiner Motivation überhaupt nicht mehr glücklich. »Und dennoch hast du es mir gesagt. Warum?« Der Junge riss die Augen auf. »Wie hätte ich es nicht tun können? Verrat ist«, sein Vater winkte ungehalten mit der Hand. »Wenn du es wegen etwas so Billigem wie einer Schulbuchregel getan hast, dann war es unwürdig. Lieber würde ich ganz Farsen vergiftet sehen.«
»Das habe ich nicht getan.« Die Worte sprudelten mit Macht aus ihm heraus. »Ich wollte ihn umbringen. Sie beide.«
»Lügner, Schlangen, Sie, nur weiter. Sie haben mir wehgetan«, endete er trotzig.
»Sie haben mir etwas angetan, haben etwas verändert. Dafür wollte ich Sie töten.«
Sein Vater nickte. »Das ist würdig, nicht moralisch. Aber es ist nicht deine Sache, moralisch zu sein. Tatsächlich...« Er betrachtete seinen Sohn. »Moral mag immer außerhalb deines Verständnisses sein. Du bist nicht gewitzt wie Cuthbert oder der Junge von Wheeler. Das wird dich großartig machen.« Der Junge, der alles mit Ungeduld gehört hatte, war erfreut und besorgt zugleich. »Er wird hängen.« Der Junge nickte. »Ich möchte es sehen.« Roland, der Ältere, warf den Kopf zurück und lachte schallend. »Nicht so großartig, wie ich gedacht habe, oder vielleicht einfach nur dumm.« Er klappte den Mund unvermittelt zu. Ein Arm schoss wie ein Blitzschlag hervor und packte den Arm des Jungen schmerzhaft. Er verzog das Gesicht, zuckte aber nicht zurück. Sein Vater sah ihn unverwandt an und der Junge hielt den Blick stand, auch wenn es schwerer war, als dem Falken die Haube aufzuziehen. »Also gut«, sagte er und drehte sich abrupt um. »Vater, was?« Weißt du, von wem sie gesprochen haben? Weißt du, wer der gute Mann ist?« Sein Vater drehte sich um und sah ihn abschätzend an. »Ja, ich glaube schon.« »Wenn du ihn fangen würdest«, sagte Roland auf seine nachdenkliche, fast schwerfällige Weise, »würde außer dem Koch niemand gehaltsbrochen werden?« Sein Vater lächelte dünn. »Eine Zeit lang vielleicht nicht. Aber früher oder später muss immer einmal jemand gehaltsbrochen werden, wie du es so hübsch genannt hast. Das Volk verlangt danach. Wenn es keinen Schurken gibt, dann müssen die Menschen früher oder später einen dazu machen.« »Ja«, sagte Roland, der das Konzept sofort begriff. »Und er vergaß es niemals wieder.« »Aber wenn du ihn fangen würdest...« »Nein«, sagte sein Vater brüsk. »Warum?« Einen Augenblick schien sein Vater im Begriff zu sein, es zu sagen, doch dann schluckte er es wieder. »Ich glaube, wir haben für heute lange genug miteinander gesprochen. Geh jetzt von mir.« Er wollte seinem Vater sagen, dass er sein Versprechen nicht vergessen sollte, wenn der Zeitpunkt gekommen war, da Hacks zum Galgen ging, aber er war einfühlsam gegenüber den Stimmungen seines Vaters. Er vermutete, dass sein Vater ficken wollte. Diese Tür schlug er im Geiste rasch zu. Er wusste, dass sein Vater und seine Mutter diese Sache miteinander machten, und er war hinreichend darüber informiert, wie der Akt tatsächlich vonstatten ging. Aber das geistige Bild, welches der Gedanke immer wieder heraufbeschwor, machte ihn unbehaglich und seltsam schuldbewusst zugleich. Einige Jahre später sollte Susan ihm die Geschichte von Ödipus erzählen, und er würde sie mit seiner stillen Nachdenklichkeit verarbeiten und an das seltsame und blutige Dreieck denken, welches von seinem Vater, seiner Mutter und Morton, der in einigen Vierteln als der gute Mann bekannt war, gebildet wurde. Oder vielleicht war es ein Quadrat, wenn man ihn selbst noch mit einbeziehen wollte. »Gute Nacht, Vater«, sagte Roland. »Gute Nacht, mein Sohn«, sagte sein Vater geistesabwesend und fing an, sein Hemd aufzuknüpfen. In seinen Gedanken war der Junge bereits gegangen, wie der Vater, so der Sohn. Der Galgenberg befand sich an der Straße nach Forsen, was sehr poetisch war. Cuthbert hätte es gefallen, aber Roland nicht. Ihm gefiel der wunderbar geheimnisvolle Galgen, der in den strahlend blauen Himmel ragte, eine schwarze und eckige Silhouette, welche die Kutschenstraße überragte. Die beiden Jungen waren von den morgendlichen Übungen befreit worden. Cord hatte die Anweisungen ihrer Väter mühsam vorgelesen, indem er die Lippen bewegt und an manchen Stellen genickt hatte. Als er mit beiden fertig gewesen war, hatte er zum blau-violetten Himmel der Dämmerung hinaufgesehen und noch einmal genickt. »Wartet hier«, hatte er gesagt, und war zu dieser windschiefen Steinhütte gegangen, die seine Unterkunft war. Er kam mit einem Stück derbem, ungesäuerten Brot zurück, brach es in zwei und gab jedem Jungen eine Hälfte. »Wenn es vorbei ist, werdet ihr das unter seine Schuhe legen. Macht genau das, was ich euch sage, sonst werde ich euch die ganze Woche über windelweich prügeln.« Sie verstanden erst, als sie dort ankamen, wohin sie beide auf Cuthberts Wallach geritten waren. Sie waren die Ersten. 2 Stunden vor allen anderen und 4 Stunden vor dem Hängen, und der Galgenberg war verlassen, abgesehen von Krähen und Raben. Die Vögel waren überall und sie waren selbstverständlich alle schwarz. Sie saßen lärmend auf dem harten, hervorstehenden Balken, der über die Falltür ragte, der Vorrichtung des Todes. Sie saßen in einer Reihe entlang der Plattform, sie buhlten um die Plätze auf den Stufen. »Sie lassen sie hier«, murmelte Cuthbert, »für die Vögel.« »Gehen wir hinauf«, sagte Roland. Cuthbert sah ihn mit etwas wie Entsetzen an. »Glaubst du...« Roland unterbrach ihn mit einer Handbewegung. »Wir sind Jahre zu früh. Es wird schon niemand kommen.« »Also gut.« Sie schritten langsam auf den Galgen zu, und die Vögel flogen indigniert davon. Sie keiften und kreisten wie ein Mob wütender, enteigneter Bauern. Vor dem reinen Licht der Dämmerung waren ihre Körper flach und schwarz. Roland empfand zum ersten Mal das gewaltige Ausmaß seiner Verantwortung in dieser Frage. Dieses Holz war nicht edel, kein Bestandteil der ehrfurchtgebietenden Maschinerie der Zivilisation, sondern lediglich krummes Kiefernholz voll weißem Vogelmist. Er war überall. Auf der Treppe, dem Geländer, der Plattform, und er stank. Der Junge drehte sich mit aufgerissenen, schreckgeweiteten Augen zu Cuthbert um und sah, dass Cuthbert ihn mit demselben Ausdruck ansah. »Ich kann nicht«, flüsterte Cuthbert. »Ich kann nicht zusehen.« Roland schüttelte langsam den Kopf. Dies war eine Lektion, das war ihm klar geworden. Nichts Strahlendes, sondern etwas Altes, Rostiges und Missgestaltetes. Darum hatten ihre Väter sie herkommen lassen. Und Roland legte mit seiner gewohnten, störrischen und unartikulierten Schwerfälligkeit die geistigen Hände auf das, was immer es sein mochte. »Du kannst es, Bart.
Ich werde heute Nacht kein Auge zutun. Dann wirst du es eben nicht tun, sagte Roland, der nicht einsah, was das damit zu tun hatte. Plötzlich ergriff Cuthbert Rolands Hand und sah ihn voll so stummem Leid an, dass Rolands eigene Zweifel zurückkehrten und er sich inbrünstig wünschte, sie wären in jener Nacht nicht in die Westküche gegangen. Sein Vater hatte recht gehabt. Besser jeder Mann, jede Frau und jedes Kind in Farsen als das. Aber um welche Lektion es sich auch handeln mochte, um welches rostige, halb begrabene Ding, er würde es nicht sein lassen oder seinen Griff darum lockern. »Gehen wir nicht hinauf«, sagte Cuthbert, »wir haben alles gesehen.« Und Roland nickte widerwillig und spürte, wie sich sein Griff um das Ding, was immer es war, lockerte. Er wusste, Cord hätte sie beide umgeschlagen und dann fluchend gezwungen, jeden einzelnen Schritt zu gehen, und dabei hätten sie das frische Blut die Nasen hochgeschnieft. Cord hätte wahrscheinlich höchstpersönlich einen neuen Strick über den Galgenbaum geworfen und sich gezwungen, auf der Falltür zu stehen, um es zu spüren. Und Cord wäre bereit gewesen, sie wieder zu schlagen, sollte einer von ihnen weinen oder die Kontrolle über seine Blase verlieren. Und Cord hätte selbstverständlich recht gehabt. Roland stellte zum ersten Male fest, dass er seine eigene Kindheit hasste. Er wünschte sich die Größe und die Schwielen und die Sicherheit des Alters. Bevor er sich abwandte, brach er absichtlich einen Splitter vom Geländer ab und steckte ihn in die Brusttasche. »Warum hast du das gemacht?«, fragte Cuthbert. Er wollte zu gerne etwas Hochtrabendes antworten, »Oh, das Glück des Galgenbaumes«, aber er sah Cuthbert nur an und schüttelte den Kopf. »Nur damit ich es habe«, sagte er, »damit ich es immer habe.« Sie entfernten sich vom Galgen, setzten sich und warteten. Nach etwa einer Stunde fanden sich die Ersten ein, größtenteils Familien, die in wackligen Karren und Kutschen gekommen waren und ihr Frühstück dabei hatten. Körbe voll Pfannkuchen, die mit Marmelade aus wilden Erdbeeren gefüllt waren. Roland spürte, wie sein Magen hungrig knurrte und fragte sich wieder, voller Verzweiflung, wo die Würde und die Erhabenheit waren. Ihm war, als hätte Hex, der in seiner schmutzigen weißen Kleidung in seiner dampfigen unterirdischen Küche herumstolzierte, mehr Würde als das hier. Er betastete den Splitter vom Galgenbaum mit ekelerfüllter Bestürzung. Cuthbert lag neben ihm und wahrte einen gleichgültigen Gesichtsausdruck. Letztendlich war es gar nicht so schlimm und Roland war froh darüber. Hex wurde mit einem offenen Wagen hergefahren, aber lediglich seine große Leibesfülle verriet ihn. Man hatte ihm ein schwarzes Tuch über den Kopf gehängt. Ein paar warfen Steine, aber die meisten ließen sich nicht bei ihrem Frühstück stören. Ein Revolvermann, den der Junge nicht kannte, er war froh, dass sein Vater das Los nicht gezogen hatte, führte den dicken Koch wachsam die Stufen hinauf. Zwei Soldaten der Wache waren ihm vorausgegangen und standen auf beiden Seiten der Falltür. Als Hex und der Revolvermann oben angekommen waren, warf der Revolvermann das Seil mit der Schlinge über den Querbalken und legte es dann dem Koch um den Hals, worauf er den Knoten festzog, bis dieser sich direkt unter dem linken Ohr befand. Die Vögel waren alle davongeflogen, aber Roland wusste, dass sie warteten. »Möchtest du ein Geständnis machen?«, fragte der Revolvermann. »Ich habe nichts zu gestehen«, sagte Hex. Seine Worte waren deutlich vernehmbar und seine Stimme hatte etwas seltsam Würdevolles, obschon sie von dem Tuch gedämpft wurde, das vor seinem Gesicht hing. Das Tuch flatterte leicht im sanften, angenehmen Wind, der aufgekommen war. »Ich habe das Antlitz meines Vaters nicht vergessen. Es hat mich bei allem begleitet.« Roland betrachtete die Menge genauer und war beunruhigt von dem, was er sah. Eine Art Sympathie? Vielleicht sogar Bewunderung? Er würde seinen Vater fragen. »Wenn Verräter Helden genannt wurden...« oder Heldenverräter, mutmaßte er in seiner stirnrunzelnden Art, so mussten dunkle Zeiten gekommen sein. Er wünschte sich, er hätte alles besser verstanden. Er dachte an Cord und das Brot, das Cord ihnen gegeben hatte, er empfand Verachtung. Der Tag würde kommen, da Cord ihm dienen würde. Vielleicht nicht Cuthbert. Cuthbert würde vielleicht unter Cords Trommelfeuer zerbrechen und Page oder Pferdebursche bleiben, oder unendlich viel schlimmer, ein parfümierter Diplomat, der seine Zeit in Empfangszimmern vertrödelte oder in Gegenwart von tatternden Königen oder Prinzen in trügerische Kristallkugeln blickte. Aber er nicht. Das wusste er. »Roland? Ich bin hier.« Er ergriff Cuthberts Hand und ihre Finger schlossen sich wie Eisen umeinander. Die Falltür ging auf. Hex stürzte hinab. Und in dem plötzlich eintretenden Schweigen war ein Laut zu hören, ein Laut, wie ihn ein explodierender Kiefernknarzen in einer kalten Winternacht ein Herd macht. Aber es war nicht so schlimm.
Die Beine des Kochs traten einmal zu einem breiten Y aus, die Menge gab ein zufriedenes Pfeifen von sich, die Wachsoldaten ließen ihre militärische Haltung sein und fingen an, lässig die Sachen einzusammeln. Der Revolvermann ging langsam die Stufen hinunter, stieg auf sein Pferd und ritt davon, wobei er achtlos durch eine Gruppe von Essenden ritt, die auseinanderstoben. Danach löste sich die Menge rasch auf und nach 40 Minuten waren die beiden Jungen allein auf dem kleinen Hügel, für den sie sich entschieden hatten. Die Vögel kamen zurück, um ihren neuen Schmaus zu begutachten. Einer ließ sich auf Hex Schulter nieder, wo er gesellig sitzen blieb, und mit dem Schnabel nach dem glitzernden Ring pickte, den Hex stets im rechten Ohr getragen hatte.
»Sieht gar nicht aus wie er«, sagte Cuthbert.
»Doch, das tut er«, sagte Roland überzeugt, während sie mit dem Brot in der Hand zum Galgen gingen. Cuthbert machte einen verlegenen Eindruck. Sie blieben unter dem Galgenbaum stehen und sahen zu dem baumelnden, kreisenden Leichnam hinauf. Cuthbert streckte eine Hand aus und berührte trotzig einen haarigen Knöchel. Der Leichnam beschrieb eine neue, veränderte Drehbewegung. Dann brachen sie hastig das Brot und verteilten die Krümel unter den baumelnden Füßen. Roland sah nur einmal zurück, als sie davonritten. Jetzt hatten sich tausende Vögel dort eingefunden. Demnach war das Brot, was er nur vage begriff, symbolisch.
»Es war gut«, sagte Cuthbert plötzlich. »Es hat mir gefallen, wirklich.«
Das schockierte Roland nicht, wenngleich ihm die Vorstellung nicht besonders zugesagt hatte. Aber er dachte, dass er es möglicherweise verstehen konnte.
»Das weiß ich nicht«, sagte er, »aber es war schon was, ganz sicher.«
Das Land fiel dem guten Mann die nächsten 10 Jahre nicht in die Hände, und zu dieser Zeit war er selbst Revolvermann, sein Vater war tot, er selbst war zum Muttermörder geworden. Und die Welt hatte sich weitergedreht.
»Schau«,
sagte Jake und deutete nach oben. Der Revolvermann sah auf und spürte einen vergessenen Wirbel in seinem Rücken knacken. Sie waren jetzt seit 2 Tagen im Vorgebirge und die Wasserschläuche waren fast wieder leer, aber das machte jetzt nichts mehr. Bald würden sie mehr Wasser haben, als sie trinken konnten. Er folgte dem Vektor von Jakes Finger nach oben, vorbei an dem ansteigenden grünen Hang und zu den kahlen und gleißenden Felsen und Schluchten darüber bis zur schneebedeckten Kuppe selbst. Der Revolvermann sah in weiter Ferne den Mann in Schwarz. Lediglich als winzigen Punkt. Es hätte einer der Splitter sein können, die einem unablässig vor dem Auge tanzen, wäre die konstante Bewegung nicht gewesen, der sich mit tödlicher Entschlossenheit die Hänge hinaufbewegte. Eine winzige Fliege auf einer riesigen Granitmauer.
»Ist er das?«, fragte Jake.
Der Revolvermann betrachtete den entpersonalisierten Punkt, der seine ferne Akrobatik vollführte, und empfand lediglich eine Vorahnung von Kummer.
»Das ist er, Jake. Glaubst du, dass wir ihn erwischen?«
»Auf dieser Seite nicht, auf der anderen. Aber sicher nicht, wenn wir hier stehen bleiben und darüber reden.«
»Sie sind so hoch«, sagte Jake. »Was liegt auf der anderen Seite?«
»Ich weiß nicht«, sagte der Revolvermann. »Ich glaube nicht, dass das überhaupt jemand weiß. Vielleicht wussten sie es einst. Komm jetzt, Junge.« Sie gingen weiter aufwärts und ließen kleine Geröll- und Sandlawinen in die Wüste hinabrieseln, die sich wie ein endloses Backblech hinter ihnen auszudehnen schienen. Vor ihnen, weit voraus, kletterte der Mann in Schwarz immer höher und höher und höher. Es war unmöglich zu sehen, ob er sich umdrehte. Er schien über unmögliche Klüfte zu springen, senkrechte Wände zu erklimmen. Ein- oder zweimal verschwand er, aber sie sahen ihn immer wieder, bis der violette Vorhang der Dämmerung ihn ihren Blicken entzog. Als sie ihr Nachtlager aufschlugen, sagte der Junge kaum etwas, und der Revolvermann fragte sich, ob der Junge wusste, was er bereits intuitiv gespürt hatte. Er dachte an Cuthberts erhitztes, erschrockenes, aufgeregtes Gesicht vor sich. Er dachte an Brotkrümel, er dachte an die Vögel. »So endet es«, dachte er. »Immer wieder endet es so. Es gibt Suchen und Straßen, die unablässig weiterführen, und alle enden am selben Ort. Auf dem Schlachtfeld. Abgesehen vielleicht von der Straße zum Turm.« Der Junge, das Opfer, dessen Gesicht im Schein des winzigen Feuers sehr jung wirkte, war über seinen Bohnen eingeschlafen. Der Revolvermann deckte ihn mit der Pferdedecke zu, dann legte er sich selbst zum Schlafen nieder. Dritter Teil: Das Orakel und die Berge.
The boy found the oracle, and it almost destroyed him. Some thin instinct brought the gunslinger up from sleep to the velvet darkness which had fallen on them at dusk like a shroud of well water. That had been when he and Jake reached the grassy, nearly level oasis above the first rise.
Der Junge fand das Orakel und es brachte ihn beinahe um. Ein feiner Instinkt brachte den Revolvermann aus dem Schlaf in die samtene Dunkelheit zurück, welche sich mit Einbruch der Dämmerung wie ein Leichentuch aus Brunnenwasser über sie gesenkt hatte. Das war gewesen, als er und Jake die grasbewachsene, beinahe ebene Oase über dem ersten Wall des zerklüfteten Vorgebirges erreicht hatten. Selbst auf dem kahlen Felsen darunter, wo sie unter der mörderischen Sonne um jeden Fußbreit gekämpft und gerungen hatten, hatten sie das Zirpen von Grillen hören können, die im ewigen Grün der Weidenhaine über ihnen verführerisch die Beine aneinander gerieben hatten. Der Revolvermann hatte seinen kühlen Kopf bewahrt, und der Junge hatte immerhin die vorgebliche Fassade aufrechterhalten, und das hatte den Revolvermann stolz gemacht. Aber Jake hatte den wilden Blick seiner Augen nicht verheimlichen können, die weiß und glasig gewesen waren, die Augen eines Pferdes, das Wasser wittert und lediglich von dem schwachen Zügel des Verstandes seines Herrn am Durchgehen gehindert wird. Eines Pferdes an dem Punkt, an dem nur noch Verständnis und nicht die Sporen es zurückhalten können. Der Revolvermann konnte Jakes Verlangen anhand des Irrsinns ermessen, den das Zirpen der Grillen in seinem eigenen Körper erweckte. Seine Arme schienen nach Schiefer zu suchen, auf dem sie kratzen konnten, und seine Knie schienen darum zu flehen, zu winzigen, in den Wahnsinn treibenden, salzigen Wunden zerfetzt zu werden. Die Sonne hämmerte die ganze Zeit auf sie herunter. Selbst als sie bei Sonnenuntergang ein geschwollenes, fiebriges Rot angenommen hatte, schien sie auf perverse Weise durch einen Einschnitt in den Felsen links von ihnen, blendete sie und verwandelte jeden Schweißtropfen in ein Prisma der Schmerzen. Dann fing das Gras an. Anfangs nur gelbe Büschel, die sich dort an dem kargen Boden festklammerten, wo die Letzten des Entscheidungskampfes mit ihrem ungebrochenen Lebenswillen hingelangt waren. Weiter oben folgte Hexengras, erst spärlich, dann grün und saftig. Dann der erste süße Geruch von echtem Gras, vermischt mit Timotheusgras und von ersten Krüppelkiefern überschattet. Dort erblickte der Revolvermann geschmeidige braune Bewegungen im Schatten. Er zog, schoss und tötete das Kaninchen noch, bevor Jake seine Überraschung hatte hinausschreien können. Einen Augenblick später hat er die Pistole wieder ins Halfter gesteckt. »So«, sagte der Revolvermann. Vor ihnen verdichtete sich das Gras zu einem Dschungel grüner Weiden, der nach der ausgedörrten Sterilität der endlosen Wüstenkruste etwas Schockierendes hatte. Dort war sicher eine Quelle, vielleicht sogar mehrere, und es würde noch kühler sein. Aber hier im offenen Gelände war es besser. Der Junge hatte sich jeden Schritt, den er konnte, vorangeschleppt, und möglicherweise lebten Vampirfledermäuse im tiefen Schatten des Hains. Die Fledermäuse konnten den Schlaf des Jungen stören, wie tief er auch immer schlafen mochte. Und wenn es tatsächlich Vampire waren, dann wachte möglicherweise keiner von ihnen mehr auf, jedenfalls nicht in dieser Welt. Der Junge sagte, »Ich gehe Holz holen.« Der Revolvermann lächelte, »Nein, das wirst du nicht tun. Setz dich, Jake.« Wessen Ausdruck war das? Der irgendeiner Frau. Der Junge setzte sich. Als der Revolvermann zurückkam, war Jake im Gras eingeschlafen. Eine große Gottesanbeterin führte auf der drahtigen Krümmung von Jakes Stirnlocke ihre Reinigungszeremonien aus. Der Revolvermann entfachte das Feuer und machte sich auf die Suche nach Wasser. Der Weidendschungel war tiefer, als er vermutet hatte, und verwirrend im abendlichen Licht. Aber er fand eine Quelle, die von Fröschen und Singvögeln in großer Schar bewacht wurde. Er füllte einen ihrer Wasserschläuche und hielt inne. Die Geräusche, welche die Nacht erfüllten, weckten eine unbehagliche Sinnlichkeit in ihm. Ein Gefühl, das nicht einmal Ellie, die Frau, mit der er in Tal das Bett geteilt hatte, zum Vorschein hatte bringen können. Sinnlichkeit und das Ficken sind schließlich Vettern von allerdünnster Verwandtschaftsbeziehung. Er schrieb es dem unvermittelten, grellen Kontrast zur Wüste zu. Das Dunkel schien so weich, dass es fast dekadent war. Er kehrte zum Lager zurück und zog das Kaninchen ab, während das Wasser über dem Feuer kochte. In Verbindung mit ihren letzten Konservendosen ergab das Kaninchen einen herrlichen Eintopf. Er weckte Jake und sah ihm zu, wie er übermüdet, aber heißhungrig aß. »Wir bleiben morgen hier«, sagte der Revolvermann. »Aber der Mann, hinter dem du hier bist, der Priester, er ist kein Priester. Und keine Bange, wir erwischen ihn.« »Woher weißt du das?« Der Revolvermann konnte nur den Kopf schütteln. Das Wissen in ihm war stark. Aber es war kein gutes Wissen. Nach dem Essen spülte er die Dosen, aus denen sie gegessen hatten, und staunte wieder über seine eigene Wasserverschwendung. Und als er sich umdrehte, war Jake schon wieder eingeschlafen. Der Revolvermann verspürte wieder das mittlerweile altbekannte An- und Abschwellen in seiner Brust, das er nur mit Cuthbert identifizieren konnte. Cuthbert war an Rolands Alter gewesen. schien jedoch viel jünger zu sein. Seine Zigarette sank ins Gras und er schnippte sie ins Feuer. Er sah es an, das klare gelbe Lodern, das sich so sehr davon unterschied, wie das Teufelsgras brannte. Die Luft war herrlich kühl und er legte sich mit dem Rücken zum Feuer. Durch den Einschnitt, der ins Gebirge hineinführte, vernahm er die belegte Stimme des fernen, ewigen Donners. Er schlief ein und träumte. Susan, seine Geliebte, starb vor seinen Augen. Sie starb, während er zusah. Zwei Dorfbewohner hielten ihn auf beiden Seiten fest, sein Hals steckte wie der eines Hundes in einem breiten, rostigen Halsband aus Eisen. Roland konnte die klamme Feuchtigkeit der Grube sogar durch den starken Gestank des Feuers riechen, und er konnte die Farbe seines eigenen Wahnsinns erkennen. Susan, das liebreizende Mädchen am Fenster, die Tochter des Pferdekutschers. Sie wurde in den Flammen schwarz, ihre Haut platzte auf. »Der Junge«, schrie sie, »Roland, der Junge!« Er wirbelte herum und riss seine Häscher mit sich. Der Kragen riss ihm den Hals auf, und er hörte die würgenden, erstickten Laute, die aus seiner eigenen Kehle kamen. Der ekelerregende Geruch verbrannten Fleisches hing schwer in der Luft. Der Junge sah aus einem Fenster hoch über dem Burghof zu ihm herab, demselben Fenster, an dem Susan, die ihn gelehrt hatte, ein Mann zu sein, einst gesessen und die alten Lieder gesungen hatte. »Hey Jude« und »Ease on down the road« und »A hundred leagues to Banbury Cross«. Er sah aus dem Fenster heraus wie die Alabasterstatue eines Heiligen in einer Kathedrale. Seine Augen waren aus Marmor. Ein Pfahl war durch Jakes Stirn geschlagen worden. Der Revolvermann spürte den erstickenden, schneidenden Schrei, der den Anfang seines Wahnsinns bedeutete. Aus der Wurzel seines Magens empor sprießen. Roland stieß einen grunzenden Schrei aus, als er spürte, wie das Feuer ihn versenkte. Er saß kerzengerade in der Dunkelheit und spürte immer noch den Traum um sich herum, der ihn würgte wie der Kragen, den er getragen hatte. Er hatte sich hin und her gewälzt und dabei eine Hand in die erlöschende Kohlen des Feuers fallen lassen. Er legte die Hand an das Gesicht, spürte den Traum entschwinden, sah nur noch das deutliche Bild des alabasterweißen Jake, ein Heiliger für die Dämonen. Er sah in die geheimnisvolle Dunkelheit des Weidenhains und hielt seinen Pistolen schussbereit. In der letzten Glut des Feuers waren seine Augen rote Seeschlitze. Jake. Der Revolvermann sprang auf und lief los. Eine verbitterte Mondsichel war aufgegangen und er konnte den Spuren des Jungen im Tau folgen. Er duckte sich unter der ersten Weide hindurch, stapfte durch die Quelle und erklomm das gegenüberliegende Ufer, wo er in der Feuchtigkeit ausrutschte, was sein Körper jetzt sogar genießen konnte. Weidengärten schlugen ihm ins Gesicht. Hier standen die Bäume dichter, der Mond war verdeckt. Baumstämme ragten in lauernden Schatten empor. Das jetzt kniehohe Gras peitschte gegen ihn. Halb verfaulte, abgestorbene Zweige griffen nach seinen Schienbeinen, seinen Kokonis. Er hielt einen Augenblick inne, hob den Kopf und schnupperte in der Luft. Der Geist eines Lüftchens half ihm. Der Junge roch natürlich nicht gut, das tat keiner der beiden. Die Nasenflügel des Revolvermannes blähten sich wie die eines Affen. Der Schweißgeruch war schwach, ölig, unmissverständlich. Er stapfte durch eine Grube voll Gras, Brombeersträuchern und herabgefallenen Ästen und sprintete einen Tunnel überhängender Weiden und Zumach entlang. Moos fiel ihm auf die Schultern. Einiges blieb in seufzenden, grauen Ranken an ihm kleben. Er brach durch die letzte Barrikade der Weiden und trat auf eine Lichtung, wo man zu den Sternen und dem höchsten Gipfel des Massivs hinaufschauen konnte, der Totenkopf weiß in unvorstellbarer Höhe aufragte. Er sah einen Kreis aus hohen, schwarzen Steinen, die im Mondschein wie eine surrealistische Tierfalle aussahen. In der Mitte befand sich ein Tisch aus Stein. Ein Altar. Er war sehr alt und erhob sich auf einem mächtigen Basaltarm aus dem Boden. Der Junge stand davor und wippte hin und her. Seine Hände an den Seiten zitterten, als wären sie von statischer Elektrizität aufgeladen. Der Revolvermann rief seinen Namen schneidend und der Junge reagierte mit diesem unartikulierten Laut der Verneinung. Der winzige Klecks des Gesichtes, der von der linken Schulter des Jungen fast verborgen wurde, sah entsetzt und strahlend zugleich aus. Und da war noch etwas. Der Revolvermann trat in den Kreis und Jake schrie auf und wich zurück und hob schützend die Arme. Jetzt konnte man sein Gesicht deutlich und unverhüllt erkennen. Der Revolvermann sah Angst und Entsetzen, die sich mit einer beinahe quälenden Grimasse der Freude bekämpften. Der Revolvermann spürte, wie er ihn berührte. Der Geist des Orakels, der Succubus. Seine Lenden wurden plötzlich von rosa Licht überflutet, einem Licht, das weich und hart zugleich war. Er spürte, wie sein Kopf zuckte, seine Zunge anschwoll, und selbst für den Speichelfilm, der sie bedeckte, quälend empfindlich wurde. Er dachte nicht nach, als er den halbverfaulten Kieferknochen aus der Tasche zog, den er am Bau des sprechenden Dämons im Rasthaus gefunden hatte. Er dachte nicht nach,
Aber es macht ihm keine Angst, rein instinktiv zu handeln. Er hielt das erstarrte prähistorische Grinsen des Kieferknochens vor sich hoch, den anderen Arm hatte er steif ausgestreckt und bildete mit dem ersten und letzten Finger den gabelförmigen Talisman, das uralte Zeichen des bösen Blicks. Der Strom der Sinnlichkeit wurde wie ein Vorhang von ihm weggezogen. Jake schrie erneut. Der Revolvermann ging zu ihm hin und hielt den Kieferknochen vor Jakes gewandte Augen. Ein feuchter Schmerzenslaut. Der Junge versuchte, den Blick abzuwenden, konnte es aber nicht. Und mit einem Mal rollte er beide Augen nach oben, bis nur noch das Weiße zu sehen war. Jake brach zusammen. Sein Körper fiel schlaff zu Boden. Eine Hand berührte das Orakel fast. Der Revolvermann ließ sich auf ein Knie niedersinken und hob ihn auf. Er war erstaunlich leicht und nach ihrem langen Fußmarsch durch die Wüste so ausgetrocknet wie ein Blatt im November. Roland konnte die Präsenz, die den Kreis aus Steinen bewohnte, rings um sich herum vor eifersüchtigem Zorn vibrieren spüren. Er hatte ihr die Beute weggenommen. Als der Revolvermann aus dem Kreis heraustrat, verschwand das Gefühl frustrierter Eifersucht. Er trug Jake zum Lager zurück. Als sie dort ankamen, war aus der unruhigen Bewusstlosigkeit des Jungen ein tiefer Schlaf geworden. Der Revolvermann verharrte einen Augenblick über der grauen Ruine des Feuers. Das Mondlicht auf Jakes Gesicht erinnerte ihn wieder an einen Kirchenheiligen aus Alabaster von ungewöhnlicher Feinheit. Plötzlich nahm er den Jungen in den Arm, weil er wusste, dass er ihn liebgewonnen hatte. Und es schien ihm fast, als könnte er irgendwo weit über sich das Lachen des Mannes in Schwarz hören. Jake rief ihn. Dadurch wurde er wach. Er hatte den Jungen fest an einen der kräftigen Büsche gefesselt, die in der Nähe wuchsen, und der Junge war hungrig und durcheinander. Dem Stand der Sonne nach zu urteilen, war es beinahe 9:30. »Warum hast du mich festgebunden?« fragte der Junge gekränkt, während der Revolvermann die dicken Knoten in der Decke aufknüpfte. »Ich wäre dir schon nicht weggelaufen.« »Du bist weggelaufen«, sagte der Revolvermann, und Jakes Gesichtsausdruck brachte ihn zum Lachen. »Ich musste aufstehen und dich holen. Du warst schlafwandeln.«
»Was war ich?«
Jake sah ihn argwöhnisch an. Der Revolvermann nickte und holte plötzlich den Kieferknochen hervor. Er hielt ihn Jake vors Gesicht und der Junge schreckte zurück und hob einen Arm. »Siehst du das?« Jake nickte verwirrt. »Ich muss jetzt eine Weile gehen. Ich könnte den ganzen Tag unterwegs sein. Also hör mir gut zu, Junge, es ist wichtig.« »Wenn ich bei Sonnenuntergang nicht zurück bin...« Angst leuchtete in Jakes Gesicht auf. »Du lässt mich zurück.« Der Revolvermann sah ihn nur an. »Nein«, sagte Jake nach einem Augenblick, »das wirst du wohl nicht tun. Ich möchte, dass du dich nicht vom Fleck rührst, während ich weg bin. Und wenn du dich komisch fühlst, in irgendeiner Weise seltsam, dann nimmst du diesen Knochen und hältst ihn in den Händen.« Hass und Ekel huschten über Jakes Gesicht, verbunden mit Bestürzung. »Das kann ich nicht, das kann ich einfach nicht. Du kannst. Es könnte sein, dass du es musst, besonders am Nachmittag. Es ist wichtig. Kapiert?« »Warum musst du weggehen?« platzte Jake heraus. »Ich muss eben.« Der Revolvermann bekam einen erneuten, faszinierenden Eindruck von dem Stahl, der unter der Oberfläche des Jungen lag und der so rätselhaft war wie seine Geschichte. Er würde aus einer Stadt kommen, wo die Häuser so hoch waren, dass sie tatsächlich an den Wolken kratzten. »Na gut«, sagte Jake. Der Revolvermann legte den Kieferknochen behutsam neben die Überreste des Feuers, wo er wie ein verwittertes Fossil, welches nach einer Nacht von 5000 Jahren wieder das Tageslicht erblickt, aus dem Gras emporgrinste. Jake weigerte sich, ihn anzusehen. Sein Gesicht war blass und kläglich. Der Revolvermann überlegte, ob es sich für sie wohl auszahlen würde, wenn er den Jungen hypnotisierte und befragte, aber er kam zu dem Ergebnis, dass es wenig bringen würde. Er wusste ziemlich genau, dass der Geist des Steinrings ein Dämon war und wahrscheinlich auch ein Orakel, an dem man ohne Gestalt, lediglich eine Art gestaltlose sexuelle Energie mit einem prophetischen Auge. Er fragte sich sardonisch, ob es sich nicht um die Seele von Sylvia Pitzen handeln könnte, der riesenhaften Frau, deren religiöser Eifer zur letzten Schießerei in Tal geführt hatte, aber er wusste, dass es nicht so war. Die Steine des Ringes waren uralt. Das Reich dieses speziellen Dämons war schon lange vor dem frühesten Schatten der Vorzeit abgesteckt worden. Aber der Revolvermann beherrschte die Formen des Sprechens recht gut und glaubte nicht, dass der Junge den Zauber des Kieferknochens würde anwenden müssen. Stimme und Verstand des Orakels würden mit ihm mehr als beschäftigt sein. Und der Revolvermann musste ungeachtet des Risikos bestimmte Dinge wissen. Und das Risiko war hoch. Doch für sich selbst und für Jake musste er gewisse Dinge mit aller Macht erfahren. Der Revolvermann machte den Tabaksbeutel auf, kramte darin, schob die getrockneten Blatthäcksel beiseite und fand schließlich ein winziges, in ein Stück weißes Papier eingewickeltes Objekt. Er wog es in der Hand und sah geistesabwesend zum Himmel hinauf. Dann packte er es aus und hielt den Inhalt, eine winzige, weiße Tablette mit Kanten, die vom Reisen schon arg abgescheuert waren, in der Hand.
Jake sah ihn neugierig an. Was ist das?
Der Revolvermann stieß ein kurzes Lachen aus. Der Stein der Weisen, sagte er. Cord hat uns immer die Geschichte erzählt, dass die alten Götter in die Wüste gepisst und so das Mescalin erschaffen haben.
Jake sah nur verwirrt drein.
Eine Droge, sagte der Revolvermann. Aber keine, die einen in Schlaf versetzt. Eine, die einen kurze Zeit ganz aufweckt.
Wie LSD, stimmte der Junge eilfertig zu und sah da noch verwirrter drein.
Was ist das?
Ich weiß nicht, sagte Jake. Ist mir gerade eingefallen. Ich glaube, es stammt von... Du weißt schon, woher.
Der Revolvermann nickte, aber er hatte seine Zweifel. Er hatte noch nie gehört, dass Mescalin als LSD bezeichnet wurde, nicht einmal in Mortons ältesten Büchern.
Wird es dir schaden?
Bisher hat es noch nie geschadet, sagte der Revolvermann, der sich der Ausflucht bewusst war.
Gefällt mir nicht.
Vergiss es. Der Revolvermann kauerte sich vor dem Wasserschlauch nieder, trank einen Mund voll und schluckte die Pille. Er spürte wie immer sofort eine Reaktion im Mund. Er schien vom Speichel überzufließen. Er nahm vor dem erloschenen Feuer Platz.
»Wann geschieht etwas mit dir?«, fragte Jake.
»Noch eine ganze Weile nicht. Sei still.«
Also war Jake still und verfolgte mit unverhohlenem Argwohn, wie der Revolvermann sich an das Ritual machte, seine Pistolen zu reinigen. Er steckte sie wieder in die Halfter und sagte, »Dein Hemd, Jake. Zieh es aus und gib es mir.«
Jake zog das Hemd widerstrebend über den Kopf und gab es dem Revolvermann. Der Revolvermann holte eine Nadel hervor, die im Saum seiner Jeans steckte, und einen Faden aus einer leeren Patronenhülse in seinem Gurt. Er fing an, einen langen Einriss in einem Hemdsärmel zuzunähen. Als er fertig war und das Hemd zurückgab, konnte er spüren, wie das Mescalin zu wirken anfing. Sein Magen zog sich zusammen, und er hatte den Eindruck, als würden sämtliche Muskeln seines Körpers eine Skaleneinheit angezogen werden.
»Ich muss gehen«, sagte er und stand auf.
Der Junge erhob sich halb, sein Gesicht war ein Schatten der Sorge, doch dann ließ er sich wieder nieder.
»Sei vorsichtig«, sagte er.
»Bitte,
vergiss den Kieferknochen nicht«, sagte der Revolvermann. Er legte Jake im Vorübergehen die Hand auf den Kopf und zerzauste das sandfarbene Haar. Die Geste entlockte ihm ein kurzes Lachen. Jake sah ihm mit besorgtem Lächeln nach, bis er im Weidendschungel verschwunden war.
Der Revolvermann schritt entschlossen auf den Ring aus Steinen zu und hielt nur einmal inne, um Wasser aus der Quelle zu trinken. Er konnte sein Spiegelbild in dem kleinen, von Moos und Wasserlinien eingesäumten Teich sehen und betrachtete sich einen Augenblick so fasziniert wie Narziss. Die verstandesmäßige Reaktion setzte ein. Sie verlangsamte den Lauf seiner Gedanken, indem sie die Bedeutung eines jeden Einfalls und einer jeden Sinneswahrnehmung verstärkte. Alles nahm ein Gewicht und einen Umfang an, der bislang nicht zu erkennen gewesen war. Er hielt inne, stand wieder auf und sah durch das verfilzte Geflecht der Weiden. Ein goldener, staubiger Strahl Sonnenlicht fiel schräg herab, und er beobachtete einen Moment das Spiel der winzigen Splitter und Staubkörnchen, bevor er weiterging.
Die Droge hat ihn häufig verstört. Sein Ich war zu stark oder vielleicht zu schlicht. Freude daran zu empfinden, wenn es überschattet und zurückgeschält und zur Zielscheibe einfühlsamerer Emotionen gemacht wurde, die ihn kitzelten wie die Schnurrhaare einer Katze. Aber diesmal fühlte er eine große Ruhe. Das war gut.